voll dabei. Auf 95, zwei Radio Oberösterreich.
Premiere. Literatur aus Oberösterreich.
Mit Johannes Reiter herzlich willkommen. Heute lade ich Sie ein, gemeinsam mit Andreas Weber eine Reise nach Indien zu unternehmen. Im Jänner hat der in Linz lebende Schriftsteller den indischen Subkontinent besucht. In einem bisher unveröffentlichten Manuskript berichtet er von den Eindrücken, die er auf dieser Reise gesammelt hat. In Premiere Literatur aus Oberösterreich hören Sie heute Ausschnitte aus diesem Manuskript. Dazu passend traditionelle indische Musik, Filmmusik aus Bollywood-Filmen, Songs von den Rolling Stones und Musik von Miles Davis. Miles Davis war das in Premiere der Literaturbeilage von Radio Oberösterreich am Samstagabend. Für aufmerksame Leserinnen und Leser von Literatur aus Oberösterreich ist der Schriftsteller, dem die heutige Ausgabe von Premiere gewidmet ist, bestimmt kein unbeschriebenes Blatt mehr. Andreas Weber. Geboren 1961 in Horn im Waldviertel, hat er sich nach dem Studium der Germanistik und Geschichte dem Journalismus, der Literatur und dem Film zugewandt. Der literarische Durchbruch ist ihm vor 2 Jahren mit seinem von der Kritik viel beachteten Roman Lanz gelungen. Ein Buch über die Verstrickung der Bewohner einer fiktiven Kleinstadt in den Nationalsozialismus. Die Resonanz auf seinen Roman Lanz war groß, sie erstreckt sich über den deutschsprachigen Raum hinaus bis nach Indien. Der literarischen Vermittlertätigkeit des Übersetzers Amrit Mehta und der nachfolgenden Einladung der österreichischen Botschaft ist es auch zu verdanken, dass Andreas Weber heuer im Jänner zu einer Reise nach Indien aufbrechen konnte. Keine gewöhnliche Reise, sondern eine Lesereise, die ihn in die boomenden Großstädte und in das traditionelle dörfliche Indien geführt hat. Ungewöhnlich waren für Andreas Weber bei den Lesungen, in denen Amrit Mehta aus seiner Hindi-Übersetzung des Romans Lanz gelesen hat, vor allem die Fragen des Publikums.
Das wurde auch sehr privat gefragt, wie viele Kinder verheiratet oder warum nicht. Oder eine wirklich dreimal gestellte Frage war, jetzt seien Sie bitte ganz ehrlich, Herr Weber, aber haben Sie Ihre Frau schon einmal geschlagen? Und ich habe gesagt, Herrn Sie, erstens einmal ist mir das noch gar nicht eingefallen und wenn ich das täte, würde mich meine Frau sofort hinauswerfen. Ja, da haben die sehr gelacht, die Leute, aber das ist schon, also da konnte man dann schon erahnen auch, dass das schon noch gesellschaftlich welche Unterschiede da sind. Also das kann man sich dann leicht vorstellen, weil die Leute hat das wirklich beschäftigt.
Vor allem von jungen Menschen ist er immer wieder mit Fragen zum Nationalsozialismus konfrontiert worden. Konfrontiert worden ist Andreas Weber aber auch mit seinen eigenen Bildern und Vorstellungen von Indien.
Ich hatte natürlich diese Klischees, die man hat, diese Not, dieses Nebeneinander von Hightech und eine Armut und eine Bedürftigkeit, das man sich gar nicht vorstellen konnte. Also ich konnte mir das nicht vorstellen. Und diese Bilder hatte ich und die wurden natürlich dann schon total eingelöst. Und das muss sagen, das war auch sozusagen mir dann wirklich oft zu viel. Also diese Not und dieses Elend, das man da in New Delhi, Hyderabad, das sind riesige Städte, also das kann man sich nicht vorstellen, das hat mich wirklich überwältigt, aber die totale Überraschung war die Herzlichkeit der Menschen, also das war unglaublich.
Andreas Weber ist jedoch nicht nur als Lesender, sondern vor allem als Schriftsteller durch Indien gereist. Er hat seine Eindrücke von den Diskussionen, seiner Reise durch das Land und von indischer Kultur notiert. So ist ein Erfahrungsbericht mit dem Titel Speed Breakers entstanden. Gemeint sind damit Betonblöcke, die am Rande indischer Schnellstraßen als Geschwindigkeitsbrecher dienen. Hören Sie nun Auszüge aus diesem bisher unveröffentlichten Manuskript. Darin berichtet Andreas Weber von Lesungen an indischen Universitäten, Schulen und in Schriftstellerclubs. Er führt durch das Großstadtgewühl Delhis und Hyderabads oder zu bekannten Sehenswürdigkeiten. Eine Reise, die von großer Armut und geistigem Reichtum, bettelnden Kindern und dinierenden Prinzessinnen erzählt. Es liest Harald Pfeiffer, musikalisch umrahmt von traditioneller indischer und moderner Bollywood-Musik bis hin zu den Rolling Stones.
Vor 6 Tagen, am Sonntag, 1. Jänner 2006, stieg ich um 2:30 in Linz in den überfüllten Zug nach Wien. Gedränge, böse Blicke, Feiertagswut. Ich saß mit meinem Gepäck mittendrin. Draußen Nebel, Nässe, Kälte, Dämmerung. Nachmittags um 4 war ich alleine in diesem Scheißgedränge, fühlte mich beschissen, alles ging mir auf die Nerven und nichts freute mich. Am wenigsten diese Reise nach Indien, die mit dieser Fahrt durch Dämmerdunkel am Nachmittag begann. Normalerweise ist Reisen für mich packen, abfahren, wegfliegen und wo ankommen, wo ich gerne sein will. Diese Reise begann mit irrem Aufwand und tagelangem Anlauf. Impfen, Visum besorgen, Geld wechseln, Reiseversicherung abschließen. Immerhin ging's nach Indien, wo einem angeblich leichter als anderswo alles mögliche Ungute passieren konnte. Ab Donnerstag bügeln, packen und dann schon am Sonntag ins kalte, finstere Wien, wo ich alleine sein werde und warten, mit dieser lächerlichen Angst vor dem Verschlafen und Versäumen und dem, was mich am Ziel der Reise erwartet. Die Reise nach Indien ist Arbeit. Ich hätte mir lieber den ersten Tatort des neuen Jahres angeschaut. Ab 11:30 war ich mit Kanan, dem Fahrer der Botschaft, unterwegs. Er würde mir das Nehru Memorial zeigen, das drüben in Old Delhi liegt. Die Fahrt dorthin war ein Irrsinn aus Hupen, Drängen, immer enger. Mittendrin immer die Busse von DTC, das steht für Delhi Transport Corporation, und alles passiert auf einer 6-spurigen Straße, dem Shanti Path. Shanti heißt ruhig und friedlich. An der Grenze zwischen New und Old Delhi fuhren wir an den Redaktionen der großen indischen Tageszeitungen vorbei, die in halbhohen Hochhäusern untergebracht waren. Und dann passierten wir Delhi Gate, einen Turm aus roten Steinen, hinter dem Old Delhi beginnt. Die Inder nennen den Turm Kuni Gate. Hier hat man früher Verbrecher öffentlich gehängt. Das war während der Mogulperiode, vor den Briten, die um 1800 kamen. Der Unterschied zwischen Old und New Delhi ist wie Tag und Nacht. Old heißt hier wirklich alt und dreckig und arm. Old ist eine andere Welt. Die Geschäfte haben hier 24 Stunden offen. Es sind meist Familienbetriebe. Die Brüder sitzen in Schichten vom Morgen an. Zunächst besuchen wir das Red Four und sein Museum, in dem das Fotografieren verboten ist. Drinnen steht ein Krieger in Rüstung mit Handschild und Handwaffe, links und in der rechten ein Schwert und Brustpanzer und Helm mit Nasenschildspange. Über dem Fort waren hunderte Adler in der Luft. Kanaan parkte auf dem Parkplatz am Rand von Old Delhi. Die Rikschas warteten. Kanaan hat einen persönlichen Fahrer, den er immer engagiert, wenn er mit Leuten wie mir daherkommt. Der Mann heißt Bablu. Er kennt schon Kanaans Auto und fragt mich, Where do you come from? Austria. Ah, German, guten Tag, sagt er und lacht. Und ich frage mich, wie dieser Mensch zu diesem Satz gekommen ist. Und dann beginnt die erste Rikscha-Fahrt meines Lebens durch den Chawid, den Naizadag und den Driba-Bazar. Verkauft werden hier Stoffe, jede Art von Zeug und Bücher in Massen. Die Fahrt ist unfassbar. Rikscha-Fahren ist Präzisionsarbeit, auf den Millimeter genau, im dichtesten Gedränge der Welt. Die Gassen sind 1,5 Meter breit und der Mann radelt rein in die vollen Gassen, als wäre es ein Radweg am Ufer der Donau. Und es ist völlig unvorstellbar, dass man da durch und weiterkommt und es geht sich jedes Mal aus und noch dazu ziemlich schnell, zügig. Die Fahrer der Fahrradrikschas werden inmitten all der Abgase nicht sehr alt. Auf der Heimfahrt im Botschaftstaxi standen wir an einer Kreuzung bei Rot im Stau und Gehupe. Ein etwa 10-jähriges braunes Mädchen mit dicken schwarzen Haaren und einem Pack Zeitungen ging zwischen den Autos durch, gab eine durchs offene Fenster rein, ich gab sie ihr zurück, raus. Sie presste ihr Gesicht an die Scheibe, schmutzig, mit riesigen weinenden Augen und einer Geste ihrer braunschmutzigen Finger, als würde sie sich etwas zu essen in den Mund stecken. Doch ihre Hände und Finger waren leer. Sie hielten nichts Essbares fest. Da sagte Shalini neben mir, dass mir diese Leute nicht leid tun dürften. Sie seien alle gut organisiert. Alle Bettler hier hätten ein Bankkonto, auf das sie das Erbettelte einzahlen. Sie wollten einfach nichts arbeiten. Sagte mir dieses Mädchen, das in der österreichischen Botschaft arbeitete, deren Eltern genug Geld hatten, ihr englischsprachige Bildung angedeihen zu lassen. Sie ist verheiratet und hat 2 Kinder. Ich schaue Shalini ins Gesicht. Keine Bank der Welt würde dieses Bettlermädchen auch nur in ihre Kassenhalle einlassen, geschweige denn sie zur Kontoinhaberin machen. Aber das sage ich Shalini nicht einmal, weil es sinnlos wäre, jemandem wie ihr so etwas zu sagen.
मलती गुंधाए केश प्यार घुगवारे मलती गुंधाए केश प्यार घुगवारे मुख दामिनी सिदाम खत चाल मतवारी चाल मतवारी चल मतवारी
Der Wagen hält. Die Tür wird mir vom Fahrer aufgemacht. Wie der so schnell aussteigen konnte, weiß ich nicht. Ich sehe auf das überdachte Eingangsportal der englischsprachigen Schule von Karnell, Haryana, einem der 26 Unionsstaaten von Indien. 2 junge Männer in Polizeiuniformen mit präsentierten Gewehren stehen links und rechts vor mir. Sie wirbeln auf dem Absatz kehrt um, werfen die Beine im Stechschritt hoch und marschieren in die Schule. Ich folge Ihnen über 3 Stufen. Amrit Mehta, indischer Germanistikprofessor und mein Übersetzer, folgt einen Schritt hinter mir. Und dann gehe ich durch ein Spalier aus kleinen Mädchen in dunkelblauen Schuluniformen. Sie halten in ihren braunen Kinderhänden kleine geflochtene Körbchen, aus denen sie Blütenblätter nehmen und vor mir auf den Boden streuen, sodass ich tatsächlich das erste und voraussichtlich einzige Mal in meinem Leben über Rosenblütenblätter gehe. Hinein in das Foyer der Schule, wo bei mir ist, als singen die kleinen Mädchen ganz leise etwas auf Indisch. In das Foyer drängen sich viele Menschen, Lehrerinnen, Lehrer, die Schülerinnen und Schüler der höheren Klassen, Fotografen und 2 Leute mit einer Fernsehkamera haben Aufstellung genommen. Alle strahlen mich an, lachen, sind offensichtlich glücklich darüber, dass ich da bin. Ein Mädchen tritt vor mich hin, macht einen Knicks, hängt mir eine Blumengirlande um den Nacken, malt mir mit einer wohlriechenden Creme einen roten Punkt in die Mitte der Stirn und klebt Reiskörner drauf. In der Mitte des Foyers hat man aus unzähligen kleinen Blüten ein kreisrundes Symbol auf dem Boden ausgelegt. Wir gehen weiter und treten auf der Rückseite aus dem Schulhaus, wo hinter einem niedrigen, mit Blumen geschmückten Tisch eine Bank steht. Dort nehmen wir Platz. Amrit, die Direktorin, Nina, die Frau meines indischen Verlegers, die in dieser Schule Vizedirektorin ist und hier auch unterrichtet, und ich. Hinter uns stehen die 2 jungen Männer in Uniform mit präsentiertem Gewehr. Vor mir sitzen auf dem Boden ungefähr 200 Kinder, Mädchen und Buben in dunkelblauen Uniformen. Rechts von mir, an einem Pult mit 3 Mikrofonen, steht eine Professorin und erzählt mein Leben. Sie hat ihn, wie mir Amrit flüstert, gestern ein paar Mal angerufen, das letzte Mal um 9:30 abends, um mit ihm mehrmals alle Daten meiner Biografie durchzugehen. Nichts durfte falsch sein, alles musste stimmen. Und da war es ihr eben wichtig, ob mein Prosa-Debüt Nachtspiel 1995 oder 96 in der Bibliothek der Provinz herausgekommen ist. Die Professorin redet Englisch und stellt mich als einen der most famous Austrian writers vor, wobei es mich schon ziemlich beutelt. Aber wie hätte ich widersprechen sollen? Von Amrit weiß ich, dass Günter Grass, Elfriede Jelinek, Daniel Kehlmann und so weiter den Leuten hier kein Begriff sind. Außerdem sind die weit weg und ich bin hier. Ich höre, dass ich in Pichling lebe, in der Nähe eines Sees, wo eine Bank steht, auf der ich während der warmen Jahreszeit jeden Tag sitze, lese und wo ich auch den Roman Land, dessen indische Ausgabe vor vielen Kindern liegt, geschrieben habe. Als ich aufstehe und mit Amrit ans Pult trete, brandet tosender Applaus auf. Irgendwie begreife ich gar nicht so recht, wie mir da geschieht. Rechts unter uns stehen 3 Fotografen und 2 Männer mit einer Fernsehkamera. Ich lese wenige Sätze auf Deutsch, um den Klang der Sprache zu vermitteln. Amrit liest seine Übersetzung der kurzen Geschichte Bruder Kite aus Nachtspiel, bei der es um einen Gitarristen geht, der fast bei den Rolling Stones mitgespielt hätte. Ich erklärte den indischen Kindern, wer die Stones seien, doch das interessierte die nicht besonders. Sie wollten wissen, ob ich verheiratet sei, wie viele Kinder ich hätte und welchen Beruf meine Frau hätte. Jagger, Richards und Co. sind hier keine Stars. Und mir schwindelt fast, als mir klar wird, dass ich gerade eben interessanter als die Stones gewesen bin. Das war doch verdammt nochmal einer der Höhepunkte meines kleinen und bedeutungslosen Lebens. Und schon vorbei. Wir fahren nach Kurukshetra, eine legendäre Krishna-Stadt. Die Ankunft bei der Universität verzögert sich ein wenig, denn Amrit und der Fahrer wissen nicht, wo die Uni ist. Wir fahren durch ein indisches Gewühl aus Menschen, Karren, Ochsen, Chaos, überall zu wenig Platz. Und dadurch fahren wir zu meiner Lesung. Land erscheint mir beim Blick aus dem Fenster so weit weg wie der Mars. Amrit und der Fahrer haben keine Idee davon, wo die Uni ist. Sie fragen immer wieder irgendwelche Inder nach dem Weg zur Uni. Manche der Gefragten schauen so, als wären sie nach dem Weg zum Mars gefragt worden. Irgendwie finden wir doch hin. Und dort erlebe ich die bisher beste und beeindruckendste Lesung meines Lebens. Zwischen 90 und 100 Zuhörer, viele schreiben mit. Ich lese in einem Hörsaal, offensichtlich das Auditorium Maximum, ein weiter, runder Saal. Vor mir auf dem Tisch, rundum alle Mikros, liegen herzförmige Blumenketten. Auch ein Tonmeister mit Haube sitzt in einer Glaskabine am Rand des Saals. Leser mit einem indischen Lanz in Händen sitzen vor mir. Der Polizeipräsident hat einen weißen Anzug an. Diverse Reden über mich werden gehalten. Ich lese wieder kurz auf Deutsch. Amrit liest etwa eine halbe Stunde auf Hindi. Dann kommen die Fragen auf Hindi. Amrit dolmetscht Fragen und meine Antworten 2 Stunden lang. Englisch wird nach einem Versuch meinerseits nachdrücklich abgelehnt. Wir reden über Österreich, über die Welt, über mich und mein Schreiben. Amrit erzählt die Geschichte von meiner Bank am Pichlinger See, was man sehr lustig findet. Als ich sage, dass ich als Autor keine große Vision für die Veränderung der ganzen Welt habe, dass ich nicht glaube, die Welt mit meinem Schreiben verbessern zu können, ernte ich etwas wie Unverständnis. Man kann das gar nicht glauben. Aber als ich hinzufüge, dass ich dafür arbeite und hoffe, ein paar Denkanstöße geben zu können, dass eine Welt, in der humanistische Werte Wirklichkeit werden, beginnen wieder alle laut zu klatschen. Wir reden über Rassismus, Narzissmus und was man heute dagegen tun kann. Wie ist die Situation des Narzissmus in der Gegenwart? Als ich gefragt werde und bitte eine ganz, ganz ehrliche Antwort, ob ich meine Frau schon einmal geschlagen hätte, sage ich, dass mir das noch nicht einmal eingefallen wäre. Außerdem würde mich meine Frau sofort hinauswerfen, wenn ich so etwas täte. Da klatschen die Leute ein zweites Mal und das Gelächter ist laut. Überhaupt interessiert die Leute, ungefähr die Hälfte hier sind Frauen, die Rolle der Frau in meiner Literatur und in der österreichischen Gesellschaft. Man will auch wissen, was mir Geld bedeutet. Draußen vor dem Haus stand da noch ein riesiger Büchertisch. Nach der Veranstaltung schrieb ich im dichtesten Gedränge ungefähr eine halbe Stunde Autogramme, signierte über 1 Dutzend Bücher und Hefte der Sondernummer von Amrits Literaturzeitschrift, die anlässlich meines Besuchs herausgekommen ist. Sie kostet 10 Rupien. Lanz 35. Und ich schrieb meinen Namen in Blöcke, die mir hergehalten wurden. Dinesh, der Gedichte schrieb, wollte, dass ich ihm etwas inspiring in seinen Blog schreibe. Amrit sagte mir, dass Inder, wenn sie gebildet sind oder sein wollen, immer Englisch reden. Einer der älteren Männer sagte, dass er Lanz gelesen und immer gedacht hätte, von Indien zu lesen. Bis auf die Namen und Orte könnte das eine indische Geschichte sein. Der indische Titel lautet übrigens »Nazis in jedem Haus«.
Die Stones waren das. Sie hören Radio Oberösterreich. Premiere Literatur aus Oberösterreich. Heute liest Harald Pfeiffer Ausschnitte aus dem Manuskript Speedbreakers auf Lesereise in Indien von Andreas Weber. Am sechsten Tag seiner Reise diskutiert der Autor noch mit seinen Lesern in Panipat, bevor er mit seinem Übersetzer Amrit Mehta nach Sikkim, dem nördlichsten Bundesstaat Indiens, aufbricht. Anschließend wird er mit dem Rajani-Express in den Süden Indiens reisen. Während der Autofahrt und der Zugreise kann er auch erstmals Eindrücke vom Leben im indischen Hinterland gewinnen.
Erste Station des Tages war die Lesung in der Ariya-Schule von Panipat, die der dort beheimatete literarische Club veranstaltet hat. Als wir in den Hof der Schule hineinfahren, sehe ich schon Leute mit einem Landsexemplar unter dem Arm. Der Hausherr begrüßt mich mit »You are from Australia?« »No, almost. Austria.« Er glaubt, wie er mir lachend erklärt, dass in Europa alle Länder eher gleich sind, dass Europa eben ein Land sei, so wie Indien. Ich wurde von allen neugierig und mit offenen, lachenden Augen begutachtet und lernte einen rothaarigen Inder kennen, der perfekt Deutsch sprach. Nach jahrelangem Leben in Frankfurt, wo er als Journalist für die Frankfurter Rundschau und bei der Lufthansa gearbeitet hatte. Er war 100 Kilometer zu dieser Veranstaltung gefahren. Er leitet jetzt eine Schule, die er auch gegründet hatte, in der er die indischen Kinder unter anderem das Time-Management lehrte, denn das sind die Dinge, die den Indern am meisten fehlen. Die Lesung war wieder sehr intensiv. Der etwas kleinere Saal war voll. Die zuletzt kamen, mussten stehen. Wegen Polizeipräsident Rai, der diese Veranstaltung organisiert hatte und auch selber da war, kamen die meisten Leute pünktlich, wie mir Amrit erklärte. Rai hatte eben Macht und setzte sie für die Verbreitung von Literatur ein. Der Präsident selber kam dieses Mal eine Dreiviertelstunde zu spät, sodass wir einfach anfangen mussten. Als er dann eintrat, sprangen alle auf, machten ihm und seiner Frau Platz, kein Problem. Er wirkte nicht etwa beleidigt in seiner Präsidentenwürde. Dann ging es weiter nach Rohtak. Dass heute Sonntag war, fiel beim Blick aus dem Fenster nicht auf. Alles regte sich, bewegte sich, alle mussten ganz dringend irgendwo hin und hatten ganz schrecklich viel zu tun. An diesem Sonntag, nachmittags um 3, lag auf einer Straße irgendwo in Indien eine alte Frau in einem hellen Tuch, regungslos auf der Straße. Sie lag in einer Blutlache, die sich langsam um sie ausbreitete. Die Autos, Lastwagen, Mopeds, Räder und Karren, alle fahren langsamer, ganz langsam an ihr vorbei. Die Fahrer schauen dabei scheu zu ihr hin, während sie einen Bogen um sie machen. Auch der Wagen des Polizeipräsidenten vor uns macht das. 5 Minuten später liegt ein totes Reh auf der Straße. Rhesusaffen tummeln sich in Rudeln neben der Bundesstraße. Vorne fuhr der Wagen des Polizeipräsidenten, auf dessen Dach sich in der Mitte ein rotes Licht blinkend drehte. Amrit und ich folgten in dem von der österreichischen Botschaft bezahlten Taxi. Wir kommen auf der mehrstündigen Fahrt von Panipat nach Rohtak zu einem Dorf, durch das nur die Durchzugsstraße führt, auf der sich alles drängt. Kühe, Karren, Menschen, Wagen und alles Mögliche, was man sich auf den ersten Blick gar nicht vorstellen kann. Da sehen alle diese Menschen das Auto mit dem roten Blinklicht auf dem Dach und weichen zur Seite aus. Alles teilt sich wie das Rote Meer vor Moses. Und die Polizisten, die den Verkehr und alles Mögliche regeln sollen, stehen stramm und salutieren. Und wir fahren durch. Und ich kann es mir ein paar Mal nicht verkneifen und winke im Vorbeifahren huldvoll mit meiner flachen Hand. Und manchmal, wenn ein etwas langsamerer Autofahrer vor uns sieht, wer da mit Rotlicht am Dach hinter ihm daherkommt, fährt ein Auto vor uns ehrfürchtig zur Seite und macht Platz, auf das wir mit Hurra und Karacho vorbeibrausen uns nicht aufhalten lassend, denn wir sind die mit der Mission. Österreichische Literatur on the road in India. Und dann, an diesem Sonntag, dem 8. Jänner 2006, um etwa 4 Uhr nachmittags, ist es soweit. Ich sehe auf der Bundesstraße zwischen Panipat und Rohtak den ersten Elefanten. Schwer beladen eilt er mit seinem Reiter hoch oben, so unendlich gelassen, in einem Rhythmus, der leicht, fast schwerelos wirkt, am Straßenrand dahin. Wir fahren durch Dörfer, am Straßenrand gehen Frauen mit riesigen Töpfen auf ihren Köpfen, Menschen sitzen vor ihren Häusern, Kühe, Frieden, kein Stress, keine Saatschüsseln auf den Dächern. Der Verkehr ist manchmal ziemlich dicht, viel Lastwagen, dreirädrige Transporter, Karren und PKWs sind unterwegs. Doch wo immer sich bei der Anfahrt auf ein Dorf ein Stau abzeichnet, der Wagen des Präsidenten und wir dahinter werden durchgewunken und dabei im Vorbeifahren gegrüßt. Was ich im vorbeiziehenden Indien sehe, ist fantastisch. Das Essen ist übrigens sehr gut, wie im Flugzeug, klein abgepackt und delikat. Slums gibt es auch in den Kleinstädten am Land, aber auch riesige Saatschüsseln überall. 8:55 hält der Express das erste Mal. Pandurna. Wenn ich aus dem Manuskript auf- und hinausblicke, sehe ich sehr viel Elend neben den Schienen. Die Buben auf den dürren Wiesen neben der Bahn spielen nicht Fußball, sondern Cricket. 2:10 am Nachmittag halten wir in Balar Shah. Angeblich bleibt der Zug auf der Fahrt von Delhi nach Hyderabad, die immerhin 2300 Kilometer lang ist, nur 5-mal stehen. Sträucher, Bäume, Felder, dicht und üppig, endlos, braun, staubig, rote Erde, hügelig, stundenlang. Und ab und zu eine Hütte. Vieh, selten ein Hirte, halb ausgetrocknete Flussbette. Wir fahren über einen riesigen Strom, in dessen Mitte ein Rinnsal sich verliert. Im Jänner ist hier alles braun, das Grün ist staubig. Im Sommer ist das hier ein niedriger Dschungel. Wir fahren unter riesigen Stromleitungen durch, da und dort stehen riesige Handyfunkmasten, mitten in der totalen Verlassenheit, fern von allem und jedem. Ab und zu steht ein Gebäude, neu und völlig unpassend in der Landschaft, manchmal als Rohbau, Menschen sind nicht zu sehen, und ich sitze entspannt, ausgestreckt am Fenster, habe viel Platz um mich, höre Madness, the sun and the rain. Der dicke Huster liegt schlafend langgestreckt auf seiner Bank und furzt. In manchen Orten, durch die wir fahren, stehen Männer mit grünen Fahnen da und halten diese hoch. Der Bahnhofsvorstand steht mit seiner grünen Fahne auf seinem Turm. Nachdem ich fast 3 Stunden an Feitels Traum gearbeitet habe, packe ich das Manuskript ein. 3:30 fahren wir durch Belampalli. Man sieht hier, wenn man durchs Land fährt, nichts, was auf Freizeit hinweist. Es sind keine Boote auf den Seen, keine Tennisplätze, keine Sportplätze, nichts zur Entspannung. Alle Leute wirken bei der Arbeit sehr entspannt. Auf der Fahrt durch dieses fruchtbare Land, 3 Stunden vor Hyderabad, beim Anblick dieser schmucken Dörfer, dieser Menschen bei der Feldarbeit, finde ich es schade, dass so viele Menschen von hier ins Elend der Großstädte fortziehen. 2,5 Stunden vor Hyderabad strecken sich bis an den Horizont Reisfelder aus. Viele Menschen sind bei der Arbeit. Sie stehen gebückt im Wasser, fleißig, emsig. Ihre Hände arbeiten flink. Ein friedliches, reiches Land, denke ich mir, in dem sich nichts bewegt. Nur da und dort ein Pflug oder ein Ochse. Langsam. Da und dort arbeiten Menschen in einem Rhythmus, der die Ruhe unterstreicht. In Kasifat, der letzten Station vor Hyderabad, halten wir nicht lange. Noch 2 Stunden. Nach einem Tempelbesuch fahren wir hinunter an den See, wo wir in einem Café am Ufer einkehrten. Bunt, groß, neu, sauber, sah aus wie in Europa. Amrit war am Klo. Ich saß mit Minu da, als mich wer hinter meinem Rücken auf Bayerisch fragte: "Sind Sie ein Deutscher?" Ich drehte mich um und sage einem Inder, der dröhnend lacht, dass ich aus Linz komme. "Ah, das kennt er gut. Der Mann ist 61 und ging mit 16 nach Bayern. Baute dort einen Kunsthandwerksbetrieb auf und hat noch immer ein Geschäft in München. Er stellt mir seine super tolle, etwa 35-jährige Frau vor. Ihre 3 Söhne sitzen wie indische Orgelpfeifen am Tisch. 13, 12 und 11 Jahre alt. Sie sprechen perfekt Deutsch und verstehen alles, was ich sage. Er gibt mir seine Karte. Im Weiterfahren wundere ich mich über tausende Drachen in der Luft, bis ich bemerke, dass da ein Drachenflieger- und ein Drachensteiger-Festival stattfindet. Als Amrit dann im IMAX Cineplex von Hyderabad für morgen Karten für King Kong kaufen will, ist der Film ausverkauft, auf Wochen hinaus. Rundum und in der Kinoanlage drängen sich so viele Leute, dass Polizisten mit Megafon die Zu- und Abgangswege mit Ansagen organisieren. Anstrengend und schwer auszuhalten ist hier und überhaupt in Indien das Gedränge. Immer und überall hier wollen tausende Menschen dasselbe und genau dorthin, wo man selber gerade hin will. Immer haben alle zur selben Zeit dasselbe Ziel. Ins berühmte Museum von Hyderabad gingen wir nicht, weil sich dort so viele Menschen drängten.
In Premiere Literatur aus Oberösterreich hören Sie heute Ausschnitte aus Speedbreakers, einem Manuskript von Andreas Weber. Darin berichtet der in Linz lebende Schriftsteller über eine Lesereise durch Indien. Neben den Lesungen ist dem Autor in Indien jedoch auch noch Zeit geblieben, die bekannten Sehenswürdigkeiten zu besuchen, das Taj Mahal und Gandhis Wohnhaus. Denkmäler und Museen, zwischen denen sich die politische, soziale und kulturelle Geschichte Indiens der letzten 5 Jahrhunderte entfaltet.
Die erste Station der Tour ist der Sikandra Dome, ein Grabmal, das sich der dritte Moslemkönig, der Mogul Akbar the Great, von 1602 bis 1613 bauen ließ. Er starb 1605, sodass der Sohn die Fertigstellung übernahm. In einer kleinen linken Kammer liegen die Tochter des Großen und deren zwei Kinder. Dann sind wir in Agra, dem Ort des Taj Mahals. Agra wurde 1504 gegründet. Früher gab es hier viel Wald. Heute leben 2 Millionen Menschen hier. Auf den ersten Blick zu sehen ist, dass hier sehr viel gebaut wird. Praktisch jedes zweite Haus scheint hier neu errichtet zu werden. Alle Smoking Industry in und um Agra ist geschlossen worden, weil sie für die Gesundheit des Taj nicht gut wäre, wird sogleich erklärt. Endlich haben wir das Taj erreicht. Der Guide kommt um 10:30, um einiges zu spät. Wir betreten das Gelände und was mich sofort fasziniert, sind die Makakaffen, von denen es hier nur so wimmelt. Diese Affen haben Gesichter. Sie scheinen ständig intensiv über die Welt oder was auch immer nachzudenken. Das Taj ist also ein Mausoleum. Errichtet hat es der fünfte Mogul König Shabuddin Jahan, der Herr der Welt. Bauzeit 22 Jahre. Die Frau des Königs starb bei der Geburt ihres 14. Kindes. Sie wurde zuerst im Süden in der Stadt Burhanpur begraben und nach 6 Monaten hierher überstellt. Die 4 Minarette des Taj lehnen sich 5 Grad nach außen, damit sie im Falle eines Erdbebens nicht auf das Mausoleum fallen. Das Mausoleum selbst, also das Kernstück des Ganzen, ist ein recht klein anmutender Raum, um den herum dieses Riesending gebaut worden ist. An den Wänden ist die 14. Sure des Koran zu lesen. Sieht aus wie gemalt, aber alles am und im Taj sind Einlegearbeiten. Fein und fast unvorstellbar zart. Die Haken am Dach an den oberen Kuppeln sind für die Putzer, die sich seit hunderten Jahren dort oben anhängen, wenn sie hier ihre Arbeit verrichten. Die Leitidee der Architektur des Taj ist totale Symmetrie. Der König starb 1667, nachdem ihn sein Sohn, der selber schon dringend König sein wollte, 8 Jahre lang gefangen gehalten hatte, in einem Schloss nebenan, von wo er aus etwa 15 Kilometer Entfernung ein 5 Leben lang das Taj aus der Ferne sehen konnte, was eine gute Geschichte ist. Die Linie dieses Königs endete 1707 mit dem Tod von Aurangzeb, dem Sohn des Taj-Erbauers. Die Mogul-Dynastien dauerten bis 1857. In 52 Jahren waren insgesamt 12 Könige an der Macht, die alle nicht sehr mächtig, sondern eher so Marionettenkönige waren, erklärt uns der Guide. Nicht erlaubt sind am Taj Handys, Feuerzeuge, Messer, Taschenrechner, Calculators, Süßigkeiten, jeder Proviant. Erlaubt sind Kameras und Geld. Es gibt 4 Gates. Bei einem Gate befindet sich eine Karawanserei. Das Wasser in den Becken und Kanälen war immer parfümiert und mit Rosen und speziellen Rosenessenzen versetzt. Im Sand des Flussufers unter dem Taj spielen Kinder, Ziegen tummeln sich. Blacks, so heißen hier Ochsen, und kleine Kühe stehen in der Landschaft am Ufer herum. Irgendwo singt jemand. Sein Lied hallt durch die Weite rund um das Taj. Hunderte Adler kreisen ständig über dem Taj. Jedes Mal, wenn ich zu ihnen aufschaue, denke ich, ihr da oben seid das Schönste hier. Wir besuchten Gandhi Smriti, das Haus, in dem Mahatma Gandhi die letzten 6 Monate seines Lebens gelebt hatte, bis er eines Morgens beim Gebet von einem Right-Wing-Hindu erschossen wurde. Diese Leute waren gegen die Trennung von Indien mit seiner Hindu-Mehrheit und dem mehrheitlich muslimischen Pakistan. Gandhi war Sohn eines Rechtsanwalts und gehörte eher zur Upper Class, studierte in London Juristerei und war tolerant gegenüber den Moslems, obwohl auch Hindus in Pakistan getötet wurden. Er fastete gegen die Verfolgung und das Töten der Moslems in Indien, was ihm nicht nur Freunde brachte. Er betete jeden Morgen und jeden Abend und wollte hier gar nicht leben, weil ihm das Anwesen zu luxuriös war. Gandhis Partei, die Congress Party, ist im Jänner 2006 auch wieder an der Macht. Im Haus hängen viele Fotos von Gandhi und Indira Gandhi. Neben einem Bild von ihm sein Leitspruch: My life is my message. Daneben ein Hakenkreuz an der Wand, ein religiöses Symbol für Glück. Musik liegt hier überall in der Luft. Leise erklingt der Vaishnav-Song, Gandhis Lieblingsgebetslied an den Gott Vaishnav. Die Gedenkstätte besteht aus vielen Themenräumen. Die jungen Führer hantieren mit Hightech respektvoll, aber nicht übertrieben ehrfürchtig, sondern mit der Selbstverständlichkeit von Benutzern, die wissen, was sie da tun. Im Raum über Gandhi und Handwerk greift der Guide etwa das Modell eines Webstuhls an und ein Video zum Thema läuft an der Wand dahinter ab. Einer bläst in einen mit Nebel gefüllten Topf und es erklingt ein Ton aus Gandhis Lieblingssong. Er bläst nochmals rein und plötzlich sind da tausende kleine Lichtpunkte. Der Salt March wird in kleinen Bildern mit Zeitungsartikeln an den Wänden dokumentiert. Ein großer Ring hängt an der Wand, jemand greift hinein und Gandhis Musik erklingt. Kleine Spinnräder, sie heißen Chakas, stehen da, touch it. Und auf einer großen runden Videoscheibe stehen Gandhis Sprüche. Gandhis Vision war, die Wolle selber zu spinnen, nach England zu schicken und von dort billige Kleidung zurückzubekommen. Spinnen ist die Lösung, denn dadurch gibt es das ganze Jahr Arbeit und die Menschen sind nicht nur saisonal beschäftigt. Der Children's Room ist bunt und enthält viel Video. Berühmte Personen stehen als Puppen neben einem Touchscreen, auf dem nach der Berührung die Geschichte Einsteins als Cartoon zu lesen ist. Im Gang an der Wand hängt eine Mosaikleiste mit Jahreszahlen, darunter ein beweglicher Schirm, den der Guide auf das Jahr 1883 stellt, und auf dem Schirm erscheint die Geschichte Gandhis in diesem Jahr. Der Kontrast zum Hightech-Gedenken sind die Puppenszenen im Seitentrakt, wo von den wichtigsten Lebensstationen Gandhis erzählt wird. Seine Schritte am Tag seines Todes sind als Reliefsteine auf einem schmalen Weg für alle Ewigkeit sichtbar gemacht. Diese Schritte führen aus dem Raum, in dem er bis zuletzt gearbeitet hat, von der Rückseite des Hauses hinaus in den Garten zum Platz am Rand der weiten Wiese, wo er jeden Morgen und jeden Abend saß und betete. Heute steht dort ein weißer Stein mit einer Inschrift. Unter einem Dach auf vier hellen Steinsäulen, ein paar weiße Blumen liegen auf dem Stein. Seine einfachen Kleider, seine Brille, ein Stock, seine Sandalen liegen im Raum dieses Hauses. Als wäre er gerade aufgestanden und hinausgegangen. Als wir auf dem Weg rund um die Wiese vor seinem Gebetsplatz und zu ihm hingehen, müssen wir die Schuhe ausziehen. Und das tue ich gerne.
Den wahrhaft krönenden Abschluss der Reise bildet ein Abendessen wie aus Tausend und einer Nacht, bei dem sich der Autor zwischen einem Dichterfürsten und einer indischen Prinzessin wiederfindet.
Dann geht es ins Hotel Viceroy, ein 5-Sterne-Palast, wie ich ihn nur aus Filmen kenne. Wir sind dort mit Prinzessin Indira zum Abendessen verabredet. Sie kommt mit ihrem Mann, dem größten lebenden Telugu-Dichter, der im Foyer beim Hereinkommen auch gleich von zwei Indern erkannt wird, den mit Handkuss halb niederkniend huldigen, was ganz selbstverständlich wirkt. Die Prinzessin und der Dichterfürst bewegen sich sehr langsam. Sie ist 77, er 88 Jahre alt. Beide sind dunkel und sehr edel gekleidet und duften fantastisch. Ich sitze beim Essen zwischen ihr und ihm. Er wirkt schon total abgehoben, fast entrückt, müde, irgendwie verlebt, wie nach einem mit konzentrierter Dekadenz verbrachten Leben. Er war, wie ich von Amrit erfahre, Municipal Official, so eine Art Bezirkshauptmann und eben vor allem Dichter. Er redet von den Griechen und deren Ideen, die er kennt, und klingt dabei so, als müsse das alles gar nicht mehr gesagt werden, so wie überhaupt nicht mehr viel gesagt werden müsse, weil alles schon viel zu oft gesagt worden ist. Er schweigt viel. Als ich ihn frage, ob er noch schreibt, lächelt er mühsam und sagt, »Just a little.« Früher war das Schreiben wie ein Storm. Heute sind es nur mehr Drops. Schreiben bedeutet, dass man mitten im Leben stehen muss, mit den Menschen leben und mitleben muss, und das tut er nicht mehr so sehr. Er lächelt mich oft an, als wolle er mir noch was sagen, Aber er ist zu müde dazu. Er freut sich, dass er mich kennenlernen konnte, sagt er, und ich glaube ihm das auch. Er spricht sehr leise und ich muss mich sehr konzentrieren, um zu verstehen, was er sagt. Neige mich ihm immer näher. Ich frage oft nach und er sagt, was er gerade gesagt hat, gern ein zweites Mal. Auch Indira spricht sehr leise und gediegen, kultiviert. Ich spreche im Übrigen mit ihr viel mehr wie mit ihrem Mann, weil sie geistig noch viel wendiger und fixer ist. Ich frage sie nach ihrem Leben und sie erzählt gerne. Sie hat einen Bruder und eine Schwester und lebt viel in Bombay, Kalkutta und eben hier in Hyderabad. Auf meine Frage, wo sie zur Schule gegangen sei, sagt sie ehrlich erstaunt und dabei sehr nett ausdrückend, was das für eine blöde Frage ist: At home. Sie wurde von Hauslehrern erzogen. Ihre Schwester ist in der Schweiz verheiratet. Sie lebt auch dort. Indira war schon oft dort. Sie war überhaupt schon überall. 51 oder so auch in Österreich. Das war damals noch besetzt, erklärt sie mir. Sogar die Museen waren besetzt. Und sie hatte viel Angst vor den Russen. Wir gehen alle gemeinsam zu einem Luxusbuffet, um das Essen zu holen. Dabei erklärt sie mir, was ich unbedingt probieren muss. Und auch das und das. Und dabei legt sie mir das Essen auf meinen Teller, den ich ihr hinhalte, und mir denke, dass da gerade eine echte Prinzessin mich bedient hat.
Premiere der Literaturbeilage von Radio Oberösterreich am Samstagabend hat heute Harald Pfeiffer aus Andreas Webers Manuskript Speedbreakers auf Lesereise in Indien gelesen. Neben traditioneller indischer Folklore und aktueller Bollywood-Musik waren auch Songs von den Rolling Stones und Stücke von Miles Davis zu hören. Gestaltung der Sendung Michaela Lehner. Der Roman Lanz, aus dem Andreas Weber während seiner Reise durch Indien gelesen hat, ist im Otto Müller Verlag erschienen. Nächste Woche liest in Premiere Fritz Lichtenauer aus seinem neuen Buch Darüber lacht Oberösterreich – Witze, Anekdoten, Kurioses. Für heute verabschieden sich Dietmar Neunteufel und Johannes Reiter. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Abend und noch ein schönes Wochenende.